Hallo und herzlich willkommen bei Feminist Shelf Control, wo Annika und ich Romance Novels lesen, damit ihr sie nicht lesen müsst. Das ist jetzt Teil 4 der Resisting Temptation Reihe von Casey Lynn. Und auch für diese Folge brauchen wir ein paar Content Warnings, auch wenn inhaltlich das Ganze nicht so extrem ist wie in den letzten Folgen. Allerdings geht es trotzdem um sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt, Rassismus, Ableismus und Mord. Nur etwas weniger extrem als in den letzten Folgen. Das ist nämlich eine sehr lustige Folge. Viel Spaß damit.
Feminist Shelf Control. Annika Brockschmidt und Rebecca Endler lesen Romance Novels. Listen up.
Als wir das letzte Mal uns sprachen, waren Faith, Kate und Ruth Jean waren gerade in der Bäckerei der Ehefrau von, ich glaube, es war Sawyer war es Jackson?
Nee. Sawyer. Genau. Einer hat eine Bäckerei, der andere hat ein Baby. Daran können wir sie jetzt unterscheiden.
Genau. Also die beiden quasi komplett austauschbaren Männer, weil sie von der Beschreibung her gleich aussehen und auch völlig identische Charaktereigenschaften oder mangelnde Charaktereigenschaften zu haben scheinen. Das war das Letzte, was wir gehört haben, wo ein erwachsener Mann einen Meltdown hatte wegen Kuchens, den seine Frau verkauft, und Angst hatte, dass also andere Männer sexuelle Besitzanspruch auf sie erheben könnten, wenn sie ihnen Kuchen verkauft. Und jetzt geht es weiter. Und zwar fühlt Kate, dass er doch ziemlich eifersüchtig ist, nämlich auf einen neuen Nebencharakter, den wir treffen.
Ja. Also die Szenerie ist so, er geht joggen und trifft dann, oh Wunder, Faith beim Joggen. Mhm. Oder? Ja, ne?
Genau, ja. Das ist die Szenerie.
Und dann so flirty, sagt sie ihm, dass sie schneller ist als er. Das kann natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Und dann sagt sie ihm auch, dass sie mit dem Laufen angefangen hat, weil ihre Therapeut ihr das empfohlen hat oder ihre Therapeutin und dass sie das gut tut. Und dann übernimmt der Penis wieder. Und weil dann steht da so, and I have to curse my dick at the attention it takes. Weil sie muss, genau, ihr Schnürsenkel ist auf, sie beugt sich über. So ein bisschen wie...
Sie bindet sich extrem sexy die Schuhe.
Ja, das hat mich erinnert an, wie heißt nochmal, Reese Witherspoon?
Legally Blonde.
Genau, Bücken und Hap. Genau.
Bücken und Hap.
So in etwa bindet sie sich die Schuhe. Mhm. Bücken und
Hap. Es ist zwar kein visuelles Medium, aber wir haben gerade beide synchron das Bücken und Hap auch noch gemimt. Das macht sie sehr hot und dann hat sie einen ganz kecken Plan. Sie legt ihn nämlich rein und das zeigt dann wieder, wie sassy sie doch ist. Und zwar indem sie so tut, als könne sie nicht mehr, und dann holt er sie ein und guckt, oh, ist alles okay, und dann rennt sie doch weiter. Es ist
ganz neu, dieser Trick. Mhm.
Also auch sehr sinnvoll, dieser Trick. Aber jedenfalls passieren Dinge mit seinem Dick nach wie vor. Also die Art und Weise von Beschreibung ist sehr irreführend, was die Positionierung der Charaktere angeht. Zum Beispiel steht hier, also sie unterhalten sich normal, ne? Also hier wird niemandem ein Blowjob gegeben und trotzdem steht da, my dick throbs at her sassy mouth, my fists clenching, as I fight to restrain myself, und jetzt wird's wieder ein bisschen from kissing the smug look of her pretty face.
Ja.
Weil, also das ist auch so ein Thema, das kommt immer wieder, dass sie, wenn sie also irgendwie so sehr selbstbewusst guckt oder wenn sie ihn so neckisch anguckt, dass er am liebsten ihr diesen Gesichtsausdruck wegvögeln möchte, aber in beunruhigend klingender Art und Weise.
Mhm. Also nicht,
wo man
nicht,
sich immer nicht so
einvernehmlich.
Ist. Ja, genau, wo man sich immer so ist, so denkt, das klingt jetzt nicht nach Consent. Okay. Und da gibt es, glaube ich, jetzt auch auf der nächsten Seite nochmal eine Stelle, oder?
Ja, aber es gibt auch davor so einen Moment, wo er quasi zugibt, dass er sie auch ein bisschen lustig findet. Okay, maybe she's a little funny, but I will never let her know that. Weil Frauen in dieser Welt einfach nicht lustig zu sein haben und die Typen auch nicht zugeben können, dass wenn irgendwas lustig ist, dass es quasi ein Eingeständnis von Schwäche, eine Frau lustig zu finden. Ja.
Du findest eine Frau lustig? Was bist denn du für eine
Pussy?
Pussy!
Du Frauenlustigfinder, du Pussy.
Du Frauenlustigfinder. Ja. So, und dann sagt er also wieder, Jesus, I need to get laid, weil er sie also so hot findet, if only my dick would work for anyone else. Also, wie gesagt, er kriegt immer noch nur einen bei ihr hoch und das ist
schade,
ein Problem.
Schade, schade.
Ja, sehr schlimm. Weil, wie gesagt, ne, die Frauenwelt liegt ihm zu Füßen. Also, sämtliche Frauen dieses Ortes lüsten ihm nach.
Eigentlich ist ja auch sein Penis schon fast wieder sein größter Feind, ne? Weil wären die beiden irgendwie im Einklang, wären die ja die Herrscher über die Herrscher von South Carolina. Er und seine Fleischpeitsche. Aber leider stehen sie in einem sehr antagonistischen Verhältnis zueinander und da geht einfach gar nichts.
Also aber man muss sagen, sie kommunizieren mehr als Faith und er miteinander. Also zumindest das ist eventuell zumindest, aber was ist, den Kommunikationsgrad angeht, die
es ist unilateral. Beziehung. Es ist unilateral. Ja. Penis sendet Signale, aber er hat ja gar keine Kontrolle über seinen Penis.
Nein, keine Kontrolle, aber er reagiert zumindest auf ihn und es steht in einem gewissen Dialog. Also der Dialog besteht zwar darin, dass er seinen Penis verflucht und der Penis jumpt durch die Gegend, aber es ist trotzdem immerhin ein Austausch zumindest von, sagen wir, Gefühlen wäre zu viel gesagt, von
Bedürfnissen,
währenddessen ja viele seiner Gespräche in großen Anführungsstrichen mit Faith eher so sind, sie sagt irgendwas und dann grunzt er oder er grummelt oder verflucht halt seinen Penis. Also er sagt ja sehr wenig, außer damn red.
Ja, nee, das stimmt. Also der Penis beschäftigt ihn auf jeden Fall mehr als alles andere. Vielleicht ist es auch das, was wir in der letzten Folge hatten mit dem Cockpit, weißt du? Also der Penis, der steuert ihn und dann hatte er so ein bisschen, wie man das dann halt hat so ein bisschen Einfluss darauf, aber auch nicht so wirklich, weil er macht einfach, was er will. Und jedenfalls, nachdem sie dann gejoggt sind, kurz davor, dass sie sich trennen, treffen sie einen und ich dachte so, oh, haben wir jetzt ein neues Hindernis in diesem, es ist jetzt ein Love Triangle, ist das der Antagonist, auf den wir gewartet haben? Nämlich es ist, hi Dr. Carson. Oh yeah, Dr. fucking Sissy. What? Also das ist jetzt Kate, der bei Faith begrüßt Dr. Carson und er denkt sich in seinem Kopf, Dr. fucking Sissy. Weil nämlich Sawyer und Jackson ihn schon vor diesem Doktor gewarnt haben. Und er wird dann auch so wirklich aufgebaut. Also offensichtlich hat Dr. Carson Interesse an Faith und versucht irgendwie zu flirten und sie einzuladen. Was natürlich, wir können uns das vorstellen, Kate außer sich setzt, die Tatsache, dass der Typ in seiner Gegenwart überhaupt wagt, zu fragen, ob Faith vielleicht abends mit ihm was trinken gehen können wollte, obwohl der Typ doch ahnen müsste, dass das seine Frau ist, was der da nicht gecheckt hat. Das ist dann schon ein riesen Affront. Aber das Komische ist ja, Dr. Carson tritt exakt einmal noch auf, und zwar nicht in Person, sondern der Opa erwähnt dann, dass dieser Dr. Carson irgendwie scheiße ist. Aber dann taucht er nie wieder auf. Wir hätten eigentlich hier so einen perfekten, charmanten, der ist ja Doktor, also er ist irgendwie, also er hätte auch ein Antagonist sein können, ne? Der hätte.
Das habe ich auch erwartet. Ich hatte halt auch gedacht, ah, jetzt kommen wir so in das klassische Love Triangle-Ding. Genau. Wird sie sich für den braven, gutbürgerlichen Doktor entscheiden?
Ein bisschen
oder für
Angst
den
hatte ich, dass das ihr neuer Therapeut werden würde und das, also das, aber die Möglichkeit hätte ja bestanden, ne?
Ja, ja. Das, ja. Und genau, weil als das war meine erste Assoziation mit dem Doktor, dass ich dachte, oh fuck, aber es scheint ja nicht ihr alter Therapeut zu sein. Und dann dachte ich, okay, wir haben auch nicht gehört, dass sie jetzt irgendwie nochmal eine neue Therapie anfangen will. Deswegen habe ich gedacht, okay, hoffentlich ist es das nicht. Aber wir wissen auch, glaube ich, gar nicht, warum Sawyer und Jackson den so scheiße finden. Das kommt hier so völlig aus heiterem Himmel.
Ach so, doch, also wir haben nachher einen kleinen Hinweis darauf. Und vielleicht ist Dr. Carson ja auch so einer, der in den anderen Büchern aufgetaucht ist. Weil,
das kann natürlich
also
sein.
Also dann sagt Faith so, ciao, ciao, und rennt davon. Und dann sind die beiden alleine. Und dann sagt nämlich der Doktor zu Kate, dass sie irgendwie jetzt um sie konkurrieren oder ob das auch eine ist, die er schon quasi markiert hat, weil alle Frauen, die neu in diese Stadt kommen, ja zu denen gehören. Also vielleicht hat er schon vorher versucht, eine von den Caitlins und Graces und Julias mal anzumachen. Und die waren aber natürlich, gehörten zu den Ex-Navy Seals. Und daher könnte der Wind wehen. Vielleicht ist
ja, das stimmt, weil die Bäckerei gibt es, glaube ich, schon länger. Ja. Und das wäre dann, glaube ich, zumindest im vorigen oder im ersten Buch gewesen. Ja, das macht Sinn. Oh, und bevor Faith geht und dann also diese super seltsame Gespräch zwischen dem Doktor und Kate passiert, das sich wirklich so anfühlt, als würde es gleich in ein Wettpinkeln übergehen, es gibt noch so eine ganz seltsame Stelle auch, wo ich so dachte, ich weiß gar nicht, was die Autorin uns damit so sagen will oder ob sie wirklich das implizieren will, was ich da rauslese. Und zwar ist es der Moment, wo der Doktor Faith fragt, ob sie mit ihm ausgehen will. Und sie lächelt und guckt Kate an und dann steht hier, I give her a look, letting her know exactly what will happen if she pushes me. I have no right to feel like this, but I can't control it. Okay. Gehe ich jetzt davon, also für mich klingt es so, dann explodiert das Rage-Monster und er schlägt ihn irgendwie zusammen.
Ja, die prügeln sich doch gleich noch. Oder zumindest wird es gleich noch handgreiflich.
Genau. Und dann also auch die Zeit, die Kate braucht, ist ein Bruchteil von einer Sekunde, wo er wirklich von 0 auf 100 kommt.
Das ist ein Reflex. Es ist keine rationale Scheiße, es ist ein Reflex.
Und er kann dagegen nichts tun und er quasi packt ihn am Nacken und drückt ihn irgendwie am Nacken und zerrt ihn also zu sich zurück, als der andere versucht zu gehen und lehnt sich dann zu ihm runter. Aber ich dachte, also drückt der ihn jetzt runter? Oder wie, also das, wie gesagt, Staging ist auch hier sehr seltsam.
Ja, das klingt für mich wie so ein bisschen, der packt ihn an der Kehle und dann so, als würde er eine Tanzbewegung machen, aber so eine sehr hostile Tanzbewegung, legt er ihn quasi so übers Knie und
ja, absolut.
Und sag ihm dann so, stay the fuck away from her. Oder was sagt er da genau?
Das war stay the hell away from her or you'll fucking regret it. Und dann schubst er ihn nochmal. Genau. Also hier steht wirklich schubst, ne? Also es ist dann nochmal so ein Und dann sagt er, I realize my resolve is slipping. Also er fühlt sich immer unkontrollierter und wir haben das Gefühl, es geht irgendwie, wir bewegen uns auf einen potenziellen Höhepunkt der Gewalteskalation hin oder zu einem Punkt, wo die Gewalt durchkommt. Und an dieser Stelle, nach allem, was wir bisher gelesen haben, kann man zumindest davon ausgehen, dass Casey Lynn, die Autorin, also quasi possessiv bedingte oder durch Besitzansprüche an Frauen verursachte Gewaltausübung eher gutheißen würde. Also, ja. Ne? Und ich glaube, was so impliziert werden soll, ist, dass er nicht genau weiß, ob quasi er zwischen reiner Gewaltausübung gegenüber ihr und der sie schützenden angeblichen Gewaltausübung unterscheiden kann.
Nee, er kann das gar nicht unterscheiden. Und also es gibt auch einen Satz, den ich unterstrichen habe, weil ich dachte so, ja krass, das Buch ist von 2014, aber es könnte auch, also wäre es später gewesen, hätte ich gedacht, das ist so You-Plagiat. Also hast du auf Netflix You gesehen?
Ja.
Auch ganz, ich habe sehr ambivalente Gefühle dieser Serie gegenüber. Jedenfalls gibt es da so einen sehr smug Joe Greenberg heißt er, der sich immer so krass in Frauen verliebt, die er am Ende umbringt und der aber so pseudo-intellektuelle Dialoge mit sich selbst führt.
Und er hält sich für einen der Guten, ne?
Natürlich. Er ist immer da, er beobachtet, also ganz viel ist, er beobachtet die Frauen, redet sich das dann auch alles irgendwie schön. Und da gibt's einen Satz und als ich den gelesen habe, habe ich diesen Typen, der, also für diejenigen, die es nicht gesehen haben, das ist auch der Typ von Gossip Girl, der immer so der softe Außenseiter ist. Ich weiß nicht mehr, wie der bei Gossip Girl ist.
Wie heißt der denn noch? Perry? Irgendwas mit Perry hinten? Also Dan in Gossip Girl.
Dan in Gossip Girl. Nee, der heißt, egal. Jedenfalls.
Ich komme drauf. Der mit den dunklen Locken.
Genau, wir stellen uns jetzt seine Stimme vor, die das sagt und es passt wie angegossen. Fuck, I hate this. I hate not knowing. I hate that she isn't mine. No matter how much I want to be with her. No matter how much I want her to be. Das ist so, das ist wirklich Joe Greenberg. Mhm. Das ist die gleiche, nur
ja. Halt, es ist wirklich exakt, es ist so dieselbe Monologstimme und dasselbe so hin und in sich selbst, so wirklich flätzende hin und pseudo-intellektuelle hin und herwälzen von Sätzen und Satzstrukturen.
Ich vermute ja, dass es alles uns Goethe mit den Leiden des jungen Werthers uns eingebrockt hat.
Was dieses Buch angerichtet hat.
Ja, aber dieses Romantisieren auch von so, ja, die Frau, die ich nicht haben kann und diesen Besitzanspruch und
der Schmerz, aber ich bin der Richtige für sie. Ich weiß es, ja. Sie weiß es nur noch nicht.
Genau.
Ich muss es ihr erst erklären. Wenn sie doch nur mal stehen bleiben würde, während ich ihr hinterher renne.
Also was haben Joe Greenberg, Kate Walker und der junge Werther gemeint? Das.
Ja, das wird unsere Tagline für die Episode. Aber ja.
So. Oh. Also wir haben ja schon gesagt, dieser Doktor wird, also es wäre spannend gewesen, ihn irgendwie so ein bisschen mehr kennenzulernen, aber passiert nicht. Mhm.
Übrigens auch so ein klassischer Moment, wie man ihn auch in ganz vielen christlichen Filmen hat, wo man so denkt, oh, Nebenplot. Und dann ist es so, als hätte der oder die DrehbuchschreiberIn gesagt, fick dich, nein, next. Oder einfach irgendwie vielleicht Deadline und dann kurz rausgestrichen oder man hat eine Szene geschnitten und hat dann aber vergessen, den Monolog vorher anzupassen.
Vielleicht ist es so. Vielleicht wäre es auch einfach nicht konsistent mit dem, dass Faith ja eigentlich schon die ganze Zeit weiß, dass es Kate ist und Kate weiß, dass es Faith ist. Das heißt, was sollte, also dieses fünfte Rad am Wagen wäre für uns, die LeserInnen, irgendwie ganz cool. Aber eigentlich wäre es ja nicht konsistent mit der Logik, dass die beiden ja, also die sind natürlich füreinander gemacht. Was sollen die ihre Zeit noch verschwenden und mit irgendwem anders auf ein Date gehen?
Das ist aber natürlich so, also rein jetzt mal technisch gesehen vom Aufbau für Romance-Novels halt, eigentlich ein eher Kontraprodukt.
Total.
Ja, weil du brauchst ja Hindernis und du brauchst ja.
Aber Annika, was Hindernisse. Meinst du, warum wir diese ganze Arschlochgewalt auch von dem Vater und alles, was da noch kommt, das ist, weil dieser Doktor eben als Love Interest nicht taugt. Würde der was taugen, würden wir uns das erspart.
Ja, dieser ganze Christopher Ruth Jean Subplot hat mich so angekotzt. Es war so, ich habe dann teilweise geblättert und habe gedacht, oh Gott, wie weit noch, wann kommt, wann vögeln sie endlich wieder? Mhm. Also man muss sagen, es kommt immerhin jetzt noch einiges an Sexiness. Ich hatte ja zwischenzeitlich aufgegeben, als es so plötzlich so gar nichts mehr kam. Aber jetzt kommt noch, bevor wir also es gibt jetzt so ein paar komische so Füller-Szenen, aber ich glaube, man kann es auf zwei so wichtige Erkenntnisse runterbrechen. Also einmal erfährt Faith, dass Sawyer und Jackson genauso wenig, also wie Kate, sie dafür verantwortlich machen, was sie im Irak, also um sie zu retten, durchleben mussten. Das erzählen ihr Grace und Caitlin.
Genau, weil sie trifft sich jetzt mit diesen ganzen Mädels und entschuldigt sich bei denen dafür, dass deren Männer sie im Irak retten müssen. Das ist wortwörtlich das, was sie ihnen sagt. Und dann, also wir können da auch schnell drüber huschen, aber mich interessiert trotzdem, ob du weißt, wer Anna ist, weil dann taucht eine Anna auf, die anscheinend im Irak auch überlebt hat, auch im Irak war, die aber vorher nicht.
Anna?
Ja. Auf Seite 100, 123 sprechen sie über Anna und diese drei anderen Mädels kennen auch Anna und sagen ihr so, ja, sie haben Kontakt zu Anna und sie kommt sie hin und wieder besuchen. Die ist aber vorher nie aufgetaucht und danach taucht die auch nicht wieder auf, weil Beth ist diejenige, die aufgetaucht wird, umgebracht wird. Aber von einer Anna war vorher nicht die Rede.
Nie die Rede und wird auch nie wieder die Rede sein.
Ich hab ein bisschen das Gefühl, seitdem du mir gesagt hast, dass auch Sawyer und Jackson ihre eigenen Bücher haben, dass da so ein bisschen, weißt du, wie so Kartendecks, so wenn man zwei Stapel hat und die mischt und dann versucht sie, die so ineinander greifen zu lassen, dass sie sich so ganz raffiniert darin vorkam, so wie so Cameos von irgendwelchen Leuten zu machen. Für die Leute, die das gelesen haben, natürlich Band 3, wahrscheinlich fangen alle außer uns bei Band 1 und Band 2 an. Macht es dann so voll Sinn zu erfahren, Anna, ja, die kommt hin und wieder zu Besuch. Wir sind lost, wir haben keine Ahnung.
Who the fuck is Anna?
Wer das
keine
ist.
Ahnung.
Aber wir wissen, dass sie die auch gerettet haben. Also auf Seite 123 unten.
Deswegen glaube ich in dem Moment wirklich nicht, dass es so ein Man of Honor Universe Ding ist hier, sondern ich glaube, es ist wirklich das klassische Christian Movie Syndrom, der DrehbuchschreiberInnen, die auf die Frage der Focus Group, der sie das Ganze als Test gezeigt haben, wer einfach gesagt haben, ach nee, komm, ist egal, das haben die nächsten Seite sowieso wieder vergessen, lass uns lieber nochmal kurz darüber reden.
Oder Anna, die retten einfach in jedem Buch irgendeine Damsel, weißt du? Und Anna.
Oh, das kann natürlich sein.
Dass die quasi im Irak auf ihrer Mission, wir haben ja nie erfahren, was die Mission im Irak war. Vielleicht war die Mission die ganze Zeit Anna retten.
Ja, also ich glaube auch, es ist vielleicht, also sagen wir mal so, ich hätte interessant gefunden, was Casey Lynn aus Navy SEALs mit Special Operation im Irak hätte machen wollen, inhaltlich. Aber das sei mal dahingestellt. Vielleicht hat ihr das ein Editor, so dieses Buch jemals einen Editor gesehen hat. Ich bin mir nicht sicher. Ihr gesagt, das ist ein bisschen too much. Das können wir nicht machen. Aber wir erfahren jedenfalls noch, weil Faith dann auch noch mal mit Sawyer selbst spricht, ob sie denn auch wirklich nicht schuld ist. Also ob die Frauen das richtig verstanden haben. Weil es kann ja auch sein, dass sie es falsch verstanden haben, die kleinen Frauen. Der erzählt ihr jetzt noch mal, weil einer der Grundkonflikte war ja, sie ist sehr gläubig. Ihr Vater ist ein Minister und Kate, jetzt habe ich fast den Namen vergessen, hasst alles, was mit Religion zu tun hat. Und wir erinnern uns, hat Faiths Vater auch, als sie das erste Mal über ihn gesprochen haben, als Pädophilen bezeichnet, weil er eben ein Minister ist. Und jetzt löst Sawyer dieses ganze unangenehme Ding also einfach dadurch auf, dass er sagt, nein, es war gar kein Minister, es war gar kein Priester, Pastor, was auch immer, der seine Schwester getötet hat, sondern, Zitat,
he ran a polygamy commune and preached he was one of God's prophets. Also polygame Menschen, evil.
Kommune, evil. Ich fand interessant, dass hier also quasi dieser Heretiker, dieser falsche Christ, der eigentlich gar keiner war, dass der gesagt hat, dass er einer der Propheten ist, weil das ist gar nicht so untypisch. Also je nachdem, wie tief man so in evangelikale Subkulturen reingeht, gerade wenn es so Richtung Pfingstkirchler geht. Aber okay, vielleicht sagt uns das was über die Zielgruppe aus. Das scheint jedenfalls für ihre Zielgruppe Sinn zu ergeben. Aber jedenfalls sagt er dann, also Kates Abneigung gegenüber Religion stammt einfach daher, dass er fucked in the head ist und dass deswegen seine Logik anders ist als die von Faith und Sawyer. Also auch hier ist quasi die Lösung für letzten Endes so eine Mischung aus Theodizee und wie kann es sein, dass auch ein angeblicher Mann Gottes böse Dinge tut, die sollen doch alle so gut sein, wird hier gelöst durch, es war ja gar kein echter Christ.
Genau, sondern es war ein abartiger Mensch.
Genau.
Aber nicht durch die Tat, Tat, aber dadurch, dass er eine polygame
schon vorher.
Kommune. Ja.
Genau, das ist das Ausschlaggebende. Ja. Und also die Logik ist auch, also christliche Menschen können sowas Böses nicht tun und er hat was Böses getan, deswegen kann er ja kein Christ sein. So.
Ich meine, das ist, das hören wir ja jeden Tag. Das ist
genau
die gleiche Rhetorik, die ich auch in den Kreisen der Leute, die ich irgendwie kenne, die dann immer sagen, ja, aber die Menschen, die ihr gerade, über die sich gerade alle aufregen, das sind ja gar keine echten Christen. Und du denkst so, Leute.
Ja, und dann aber am liebsten, die haben die Bibel, die missbrauchen die Bibel, die haben die Bibel falsch verstanden, wo ich dann vor mir immer nur einen der Religionsprofessoren, mit denen ich für das letzte Buch gesprochen habe, vor mir sehe, der sich nur, also wir haben so einen Zoom-Call gehabt, der sich dann nur das Gesicht in den Händen rieb und so einen gutturalen Sound von sich gab und nur meinte, oh, wie oft ich schon sagen musste, es gibt nicht die eine Interpretation, die richtige eines Textes. So funktioniert selbst Theologie nicht. Also er ist ja noch nicht mal Theologe, aber selbst Theologie funktioniert so nicht. Und das ist besonders dann frustrierend. Ich höre das sind ja keine echten Christen, höre ich tatsächlich, glaube ich, am häufigsten von progressiven Christen, die sich also von denen abgrenzen wollen. Und das macht es irgendwie noch frustrierender. Und ist halt einfach, es ist halt no true Scotsman fallacy, nur halt auf Christen angewandt. Und ja, ey, da könnte ich jetzt eine Stunde lang drüber ranten. Aber genau, also damit ist das Problem für Faith auch gelöst. Ne? Also es ergibt jetzt alles Sinn für Faith. Ah, okay, der hatte eine Kommune, dann ist alles klar. Genau. Und dann kommen wir nochmal zu Kate, Perspektivwechsel. Und wir haben nochmal einen Flashback zum Irak. Und
interessanterweise wird er nicht als Flashback, sondern als Nightmare. Also da weiß man.
Oh ja, stimmt.
Also was heißt interessant, ist es nicht wirklich, aber es ist komisch, weil wir kriegen jetzt ein ganzes Kapitel inkursiv, also ein ganzes Kapitel über diese schlimme Zeit im Irak, die er da durchlebt hat. Aber es steht da im Satz davor, dass er wie Albträume über seine Mutter hat und dann kommt das. Also man denkt, er träumt, aber vielleicht ist es auch Flashback, ich weiß es nicht.
Also ich habe das so verstanden, als wäre das ein... als wäre das wirklich ein Flashback und als würde das nur quasi als Albtraum bezeichnet, also ich habe das gar nicht so verstanden, als dass er schläft, sondern als dass es wirklich so ein PTSD-Ding ist und dass es halt das Albtraumhafteste ist, was er je erlebt hat. Aber es könnte wirklich beides sein. Aber das, was wir dann später noch erfahren, lässt zumindest den Schluss zu, dass es dass das, was hier erzählt wird, zumindest grob schon so passiert ist. Und wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir da jetzt nicht so im Detail drauf eingehen, weil, ja, also dieser...
müssen wir einfach nicht.
Muss nicht sein, nein.
Und auch für die Sexhandlung nichts, trägt nichts bei.
Genau.
Wir haben eine Penetration, auf die ich gern eingehen möchte. Haben wir da allerdings doch. Faith's sob penetrates the room while a flicker of surprise flashes in the man's eye before he quickly masks it. Also da penetriert ein sob, also ein
Schluchzer,
einen Raum. Okay.
Das ist auch schon, also wie gesagt, ich hatte so eine gewisse Freude daran, mir diese bildlichen Beschreibungen auch dann zu versuchen, bildlich vorzustellen. Ja, bin mir nicht sicher, ob das so rüberkommt, wie sie sich das vorgestellt hat. Und dann haben wir noch eine Stelle, die ich ganz gerne tatsächlich vorlesen würde, weil ich da wirklich kurz lachen musste.
Ist das der Satz direkt danach?
Warte.
Weil den fand ich unfassbar lustig.
Nee, es ist nach His breathing harsh and labored.
Ach so, okay.
Liest du zuerst deinen?
Also Faith, ihr Sob penetrates the room und dann sagt einer, ich weiß gar nicht wer, aber entweder Sawyer Jackson oder Kate, we're not soldiers, you fucking idiot. How many more times do we have to tell you assholes that? We're Navy SEALs. Also, sie sind seit einer Woche gefangen, werden gefoltert und das ist, also, pick your arguments, choosing your battles, warum ist das was, wo du jetzt einen Streit anfängst?
Rebecca, sie sind Man of Honor. Honor ist doch alles, was sie haben. Also, Honor und Bäckereien. Und also genau, weil der Satz, das ist ganz witzig, weil der Satz, den ich meine, der baut direkt darauf auf, denn der Typ, der sie da gefangen hält, macht jetzt was in christlichen Filmen, was ich so als so Expositioning bezeichnen würde. So, wie lange lebst du denn schon in diesem gelben Haus, in dem du vor 3 Monaten eingezogen bist, weil deine Cousine hier gerade ihr Kind bekommen hast und du den Kramwarenladen deines Onkels übernommen hast? Und der Typ sagt, Navy SEALs, Soldiers, they're all the same. You all live and breathe your honor. Grandios. Also, ja. Das fand ich tatsächlich wirklich lustig, weil für mich war das halt, vielleicht liegt es daran, dass ich zu viele Bad Christian Movie Reviews gehört habe, aber in meinem Kopf hörte ich also die Stimme eines Podcasters, den ich öfter höre, der also nur sagte, und dann steht da also jemand, der hält die gefangen und steht da und sagt, Expositioning, 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 Expositioning. Und das ist, also es ist auch so.
Ich fände es ja als Blurb hinten auf dem Buch gut. Einfach nur diesen Satz und dann, weißt du, einfach als Blurb und dann so, Evil Man in Iraq hat das über die gesagt.
Now guess his religion.
Genau. Evil Muslim in Iraq. Das würde ziehen. Das Publikum würde dann denken, okay, dann kaufe ich das Buch. Oh.
Ja, genau. Hat dann nämlich auch noch außenpolitischen Wert. Ja, genau. Und
erfahren, dass, wir erfahren, klar, das wissen wir schon, Adil ist tot und wir erfahren, dass Jackson Adils Vater umbringt. Und Kate stellt ein Blutbad an. Alle sind am Ende tot, außer die 4. Also Kate, Jackson, Sawyer. Und Kate trägt dann auch Faith in den Armen heraus und cradled her. Also trägt sie quasi wie ein Baby und protects her the way she deserves. Und
genau, und sie unterbricht also sein Töten, ne? Also er, beziehungsweise sein Töten, die sind ja dann schon tot, aber
genau, die sind alle tot.
Die sind alle tot und sie quasi bringt ihn dazu, dann aufzuhören. Und er sieht dann also sie wieder als Engel vor sich.
Also ich glaube, es soll so ein bisschen so sein, er ist so im Blutrausch.
Genau.
Und
genau.
Sie bringt ihn dann wieder bei Sinnen und sagt so, hier, du musst mich noch retten. Und dann trägt er sie raus. Ja, fertig. Dann haben wir ein Kapitel von Faith erzählt, wo es darum geht, dass Christopher einen Job braucht. Und sie denkt, oh, das würde ihm so richtig gut tun, mit so richtigen Männern abzuhängen. Und deswegen verschafft sie ihm einen Job in dem Fitnessclub, wo die drei arbeiten. Und zum allerersten Mal auch beobachtet Faith Kate heimlich. Das fand ich ganz interessant, weil das so ein kleiner Perspektivenwechsel ist. Also sie geht dann in dieses Fitnessstudio und sieht dann durch so eine leicht geöffnete Tür Kate, wie er natürlich oben ohne da steht und irgendwas macht. Und dann sieht sie aber auch zum ersten Mal seinen Torso, also seinen Oberkörper voller Narben. Und also es ist, glaube ich, schon so, die sieht ihn jetzt das erste Mal obenrum nackt nach dieser ganzen Zeit, ne? Und stellt dann fest, oh, der hat aber ganz schön viele Wunden und Narben davon getragen. Der Arme, gleichzeitig macht sie das total an und dann geht sie in das Zimmer und fasst ihn an und dann fangen sie mit Petting an. Aber Moment, da haben wir ein neues Penetrieren. Faith snapped, weil Faith ist dann plötzlich, also sie hat auch PTSD, weil die Narben an seinem Körper verursachen dann bei ihr auch so eine Art Flashback und sie steht dann erstmal wie versteinert da und dann kommt er und sagt, Faith, snap the fuck out of it. His harsh demand penetrates the roaring in my ears and snaps me back into reality.
Also es penetriert das Rauschen in ihren Ohren.
Weil seine harsche Forderungen penetriert das Rauschen. Weißt du, wenn du eine Panikattacke hast und deine Ohren klingeln, also es gibt so ein, genau. ein Wellenrauschen, was man dann hört und sein Faith, snap the fuck out of it.
Ja. Obwohl meiner Erfahrung nach ist es nicht sehr realistisch, dass man, wenn man jemanden, der eine Panikattacke hat, anbrüllt, dass der dann sagt, oh, sorry, lass Petting?
Genau, lass uns Petting stattdessen machen.
Jetzt, wo du es sagst. Ja, weil es geht auch direkt ineinander über. Also auch hier wieder.
Er sagt ihr aber auch, sie soll tief ein- und ausatmen. Was passiert? Die ganzen Pheromone, dieser Duft, den er dann in die Welt immettet, der geht dann sofort in ihre Nase. Das ist der fließende Übergang. Atme tief ein und aus. Und dann so. Okay.
Genau, dann entschuldigt sie sich nochmal bei ihm. Also, und dann haben wir jetzt also zum ersten Mal dass sie tatsächlich darüber reden, worüber sie seit irgendwie 100 Seiten mit allen anderen geredet haben, nämlich, dass er einfach gegangen ist und dann sagt sie also nochmal, du konntest mich doch nicht mal mehr angucken, du bist irgendwie, also entweder du denkst, ich bin schuld an all dem oder du bist total angeekelt von mir, nachdem ich also sexuelle Gewalt erfahren habe. Und dann wird es sehr stalkerig, aber das soll romantisch sein, denn er zählt dann auf, wo sie gewohnt hat, wie ihre Adresse war, wie ihr Auto aussieht und wie ihr Therapeut heißt.
Als Beweis dafür, dass sie ihm nämlich nicht egal ist, sondern dass er gar nicht, also er hat sie die ganze Zeit, sie stand eigentlich permanent unter seinem Schutz, will er ihr sagen, ne? Auch wenn sie...
Auch sehr Joe Greenberg Energy, ne?
Ja. Also Joe Greenberg ist einfach nur die Bitter-Male-Variante von Alpha-Male-Kate.
Ja, Joe Greenberg ist die...
Joe Greenberg ist das, was passiert, wenn Kate Bücher gelesen hätte.
Ja, hätte Kate Catcher in the Rye gelesen.
genau.
Oder Into the Wild oder so, dann ja.
Also er ist ein Stalker.
Und er ist ein Stalker.
Zwei Jahre lang. Aber das macht auch gar keinen Sinn. Es macht wirklich keinen Sinn, weil er ja auch gesagt hat am Anfang, dass er sie seit 2 Jahren nicht mehr gesehen hat. Oder hat er da eine Drohne hingeschickt? Oder das ist doch einfach, das ist doch ein logischer Fehler.
Ja, schon, oder? Oder er hat vielleicht über seinen Navy Seal, vielleicht denkt Casey Lynn, dass er über Navy Seals Kontakte zu Leuten.
Er hat sie geairtaggt.
Who knows?
Hat sie nach dem Irak so ein kleines AirTag an der festgemacht und hat dann immer geguckt, was sie macht. Also wir wissen es nicht, aber es ist auch scheißegal. Also es ist einfach creepy Verhalten, was hier als romantisch geframed wird und ich kauf's nicht. Also.
Nee, und danach haben wir, also wir haben dann direkt im Anschluss, haben wir noch so eine Unterhaltung, die mir so sehr Twilight-esque vorkam. So, ich könnte dir nie was antun. Nee, umgekehrt, Entschuldigung. Ich könnte dir was antun.
Nein, du könntest mir nie was antun.
Ich könnte dich töten.
Ich glaube, du wirst mich niemals töten.
Let's make out.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? Weil es gibt bei, in irgendeiner Staffel Grey's Anatomy hat nämlich Owen auch so krasse PTSD ja. und Albträume und wirkt im Schlaf Christina.
Christina, genau.
Und ich weiß noch, dass ich das damals gesehen habe und dachte so, wow, das ist, also ich fand es so eine wahnsinnig realistische Darstellung ja. von, ja, von PTSD und von Gewalt, wie sie halt nach so einem krassen Trauma dann nicht auszuschließen ist. Und die Tatsache, dass diese beiden Airheads sich da so darüber unterhalten, als sei das kategorisch auszuschließen, dass er ihr jemals irgendwie wehtut, ja. denke ich so, was, das ist so realitätsfern auch einfach.
Ja, und es gibt ja zig Beispiele, wo genau das passiert. Also deswegen war halt diese Grey's Anatomy-Szene gerade das, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, es ist der, wie heißt es, Ceiling-Fan, der
Ventilator der an der Decke, der Deckenventilator.
Genau, das Flap-Flap-Geräusch, was ihn irgendwie an Hubschrauber oder sowas genau. erinnert. Und das löst dann quasi aus dem Schlaf, also ich weiß gar nicht mehr, ob er aufwacht oder was, jedenfalls dringt dieses Geräusch in sein Unterbewusstsein ein und löst diesen Trigger aus, sodass, also er ist sich ja in dem Moment, wo er das tut, ist er quasi, das ist ja das Wesen von PTSD, dass du dich zurückversetzt fühlst in die Situation, wo dir das passiert ist und dass deswegen dieser Fight-Reflex getriggert wird. Aber nein, also sie sind sich hier beziehungsweise er ist sich nicht so ganz sicher, aber sie sagt doch, keine Sorge, das wird alles prima sein. Und ich
will always so sicher. I say with absolute certainty. Woher kommt diese absolute Sicherheit? Das ist doch reine Naivität.
Naja. Ja, total. Absolut. Aber da geht es wahrscheinlich, da ist dann der fundamentale Unterschied zwischen Faith und mir, dass ich nicht verstehen kann.
Bin ich gespannt. Ihr beide unterscheidet euch an.
Also, ja. Schockierend, ich weiß. In so wenigen Dingen. Nur in dieser einen Sache.
Was ist es? Aber, was ist es?
Also, ich würde ja sagen, wie gesagt, ich weiß nicht, aber ich würde ja sagen, wenn ich gesehen hätte, wie ein Typ, also einen ganzen Raum voller Leute hinmetzelt wirklich, dass ich dann nicht sagen würde, ich glaube, du würdest mir gar nichts tun, weil ich bin ja nicht wie die. Ich glaube, das wäre nicht meine Reaktion.
Nee.
Aber ich finde auch nicht, dass weiße männliche Gewaltausübung, um Besitzanspruch an Frauen zu unterstreichen, ein angemessenes soziales Verhalten ist. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Unterschied.
Ja, ich glaube auch
nicht. Weil das ist für sie überhaupt nicht bedrohlich. Das scheint für sie gar nicht bedrohlich zu sein. Sie zweifelt da auch nie dran. Also zumindest nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Es gibt keine Stelle, wo sie irgendwie mal so kurz denkt, oh fuck, könnte das vielleicht doch kippen? Und es gibt irgendwie genug, da kommen wir dann später noch zu, so Stellen, wo er dann auch, wenn sie so Sexy Times haben, wo er dann Zeug sagt, wo ich beim Lesen so dachte, oh Gott, oh. Ich hoffe, das geht jetzt nicht massiv schief. Tut es nicht, aber das weiß man ja nicht.
Aber Casey Lynn weiß das und deswegen kann Casey Lynn auch so absolute Weisheiten auch in Faith. Ich meine, Faith hat halt Faith, wie ihr Vater gesagt hat.
Oh mein Gott.
She has
this
faith.
Halt this is Faith's perspective.
Ja, das ist, was mich wirklich auch geärgert hat, weil ich dachte so, was ein Arschloch. Aber da auch da, das ist, also ich sage, was für ein Arschloch, aber es ist überhaupt nicht als Arschloch-Aussage gedacht, ist das, die reden dann schon wieder darüber, dass ihr diese Männer das angetan haben. Und dann sagt er, they did that shit to you to hurt me. And it did.
Oh,
ich dachte
ja.
so, mein Gott,
Alter,
wie egozentrisch kann man sein?
Es geht um ihn. Ja, eigentlich geht es um ihn bei ihrer Vergewaltigung.
Aber nur um ihn. Das geht, die wollten ihm damit schaden. Das ist, sie ist Kollateralschaden. Besten Fall. Ne? So, was?
Also, ich meine, So rein aus soziologischer Sicht oder so aus genozidhistorischer Sicht ist das ja als, ich sag mal, neutrale Beobachtung davon, welche soziale Funktion für Täter Vergewaltigung im Krieg haben kann, ist das ja keine falsche Beobachtung.
Nee, es ist eine Kriegstaktik, ja.
Ja, aber dem, er sagt das halt zu ihr.
Dem Opfer zu sagen,
ja,
du...
Eigentlich geht es um mich hier.
Ja, genau.
Ne? So. Und eigentlich hat er auch viel mehr gelitten dann dadurch, weil
ja,
er ist in seiner Ehre verletzt.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Es ist ja, ja sein, ihr Leid ist nur quasi Vehikel, um ihm Leid zuzufügen und um mhm. sein Leid geht es. Und das ist das, worum auch dieses ganze Buch gesponnen wird. Und aber komischerweise geht sie ihm nicht an die Gurgel, sondern das mündet in Sexy Time. Die erste richtige Sexy Time zwischen genau. den beiden. Weil dann sagt sie ihm noch, wie sehr sie ihn vermisst hat. Und er sagt, me too, baby. I fucking thought about you every second of every day. Und dann sagt sie, hearing those words does so much for my damaged soul.
Because that's how psychology works.
Mhm. Ja.
Ja. Mhm. So, dann gibt es ein bisschen Dry-Humping.
Ja.
Ne?
Ich musste ein Wort nachgucken. Und zwar...
Welches?
His hot, wet mouth finds my puckered. Und ich dachte so, was soll das denn heißen? Puckered nipple through the thin fabric of my sundress. Und das heißt runzelig.
Hot? Also kein Age-Shaming und so, aber... Okay, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich habe es irgendwie so halt, naja, mit Nippel assoziiert. Ich dachte so, das wird schon irgendwie sowas sein, so empfindlich aufgestellt, was
ja,
auch
ich
immer.
Ich hatte es erst so als was perky, halt so, also so abstehende
ja, genau.
Nippel
das
und dann dachte
ja auch
ich,
so ein bisschen
also, genau, so. Aber nee, es sind die runzligen Nippel.
Was ja, also normalerweise ist doch. Also es ist nicht eigentlich das Gegenteil, also nicht, dass Nippel das tun könnten innerhalb von Sekunden.
Nippel ist ja
also,
sehr kalt.
Da sind zumindest keine bekannt. Ja, aber dann werden sie doch hart und nicht runzelig. Oder, weil ich habe dann so ein Bild von so deflating Nipples im Kopf, weißt du, die so in sich zusammen.
Also jedenfalls findet sein Mund runzelige Nippel durch das Kleid. Also vielleicht
man,
ist es
also wir wissen ja auch nicht, wie viele sie hat. Ne? Also es gibt ja auch Menschen mit mehreren, also mit mehr als zwei Nippeln. Das kann natürlich auch sein.
Ja, es ist aber einer. Also es ist ja im Singular gehalten. Egal. Moving on. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Verwechseln. Vielleicht meinte sie Perk. Also und hat es einfach verwechselt. Oder
vielleicht pulsieren. Als puckering? So puckernd, weißt du?
Genau.
Ja, who knows?
Wer,
also, die Nippel, also das mit den Nippeln ist noch ungeklärt.
Ist auch egal. Jedenfalls haben wir dann, mündet das ein bisschen so in Trauma-Porn, weil die fangen dann an, wie du sagtest, Dry-Humping und da wird geknutscht, da wird angefasst und gefingert und dann aber kommt die Panik zurück. Und sie kriegt dann auch plötzlich Flashbacks von dem, was ihr da passiert ist und entschuldigt sich tausendmal dafür, dass sie jetzt irgendwie nicht kann. Mhm. Und das ist so schlimm. Also eigentlich möchte ich dann in dem Moment Faith auch an die Hand nehmen und sagen, komm, ist nicht so schlimm, weil sie redet dann ja. auch so, dass sie, I had to mess it up. Also richtig, Faith
genau,
ist
also
schuld.
Sie hat es nicht geschafft, das jetzt durchzuziehen und sie ist schuld daran, dass quasi, ja, dass ihr Trauma da jetzt gerade mitten reingeplatzt ist.
Ja, und auch so humiliation burning deep as I continue out the door.
Also, shame washes over me. Es ist ganz, ganz furchtbar.
Es ist wirklich schlimm. Also man möchte sie dann nur in den Arm nehmen und sagen, ja, dann vielleicht suchst du dir noch mal einen Therapieplatz in South Carolina. Also das wäre, glaube ich, jetzt ein guter Rat an dieser Stelle. Passiert
immerhin,
aber nicht.
Also er kriegt es immerhin mit. Also sie sagt ja auch nichts, ne? Sondern sie zuckt irgendwie zurück oder hält inne und dann nimmt er immerhin auch seine Hände weg und dann entschuldigt sie sich halt, ne? Also es gibt, ich glaube, das haben wir vorher ja auch schon mal erwähnt, es gibt so Stellen, wo so überraschenderweise dann doch Consent jetzt nicht unbedingt explizit thematisiert wird, aber wo er zumindest darauf, also er scheint zumindest zu merken, was so körperlich bei seinem Gegenüber gerade vor sich geht.
Ja, ich glaube, mit Trauma kennt er sich ja aus. Vielleicht ist das...
Ja.
Ja. Dann geht sie nach Hause, wo sie sie hat so einen Großvater, der im Gegensatz zum Vater eher so ein schrofferer Genosse ist. Der hat auch eine Waffe und der flucht auch im Gegensatz zum Vater, der natürlich nicht flucht, womit der Großvater natürlich auch sehr viel mehr mit Kate wieder gemeinsam hat. Also es ist so quasi Daddy Issues One Generation Removed. Genau. Und der sagt dann auch irgendwas wieder über Dr. Carson. Also das ist dann aber auch das letzte Mal. Weil dann dachte ich so, der Gegenspieler ist wieder da. Ja. Über den wird gesprochen, aber passiert nicht.
Nee, wir erfahren nur, dass Dr. Carson denkt, dass sein Cholesterinspiegel, Himmel, zu hoch ist und dass er deswegen irgendwie weniger fettiges Zeug essen soll. Also das ist der Grund, warum also hier befinden wir nochmal das Urteil von Kate und seinen Buddies bestätigt. Dr. Carson, diese Pussy, ist also ein Arzt und sagt Dinge, die ein Arzt sagen würde. Und er versucht einfach, alle davon zu überzeugen, dass der Opa einen zu hohen Cholesterinspiegel hat. That's what he's trying to get everyone to believe. What the hell did I ever do to him? He doesn't even know me. Ja.
Caitlin findet ihn aber ein good-looking asshole. Also die Cousine findet den hot.
Ja, I mean, we get it.
Das ist das Letzte, was wir von ihm hören, ist, dass er hot ist. Okay. Ah ja, Opa droht noch mit seiner Shotgun, weil Caitlin da nämlich auch sagt, dass dieser Doktor ein Auge auf Faith geworfen hat und Opa ist ebenso possessiv wie alle anderen Männer, wie soll es auch anders sein, und sagt ihr, wenn du mit dem ausgehst, dann hole ich meine Shotgun.
Genau, und er sagt also, der will doch nur an dich ran, damit er über dich meine Ernährung umstellen kann. Das ist kein Witz, steht hier wirklich.
Ja. Das ist das gleiche Prinzip, das wir vorher auch hatten. Ne? Die Männer tun den Frauen irgendwas an, um sich an den anderen Männern zu rächen.
Genau, und das finden sie alle sehr lustig. Und das ist so ein bisschen so eine Szene, wie man sie in so 90s-Sitcoms, weißt du? Und dann lachen sie alle und dann gibt es so ein Freeze-Frame. Und so ist diese Szene hier auch.
Wirklich, ne?
Und hier haben wir dann, also hier taucht dann die Mutter irgendwie auf einmal auf, ne? Ich hatte irgendwie gedacht, dass die Mutter tot ist oder so, aber sie lebt ja. Von der wird nur nie geredet. Das ist doch ihre Mutter.
Oh.
She hugs my mom goodbye, then leaves Papa with a big, loud, dramatic smooch on the cheek.
Ja, die Mutter ist eine Statistin. Also die würde auch bei einem Drehtag gerade mal so 70 Euro bekommen, weil die hat auch nichts zu sagen. Die steht einfach rum.
Null. Und ich habe auch keine Ahnung, wer Colin ist, aber den soll irgendwie jemand mitbringen beim nächsten Mal.
Colin ist der Bruder von Caitlin.
Woher weißt du das?
Weil ich am Anfang so hart verwirrt war von diesen ganzen Namen.
Die fangen alle mit K an, das ist so furchtbar. Die verschmelzen so irgendwie bei mir zu einem.
Ich dachte, das wäre relevant und dann habe ich versucht rauszufinden, wer ist. Und dann habe ich aber so, weiß ich nicht, auf Seite 60 oder so gedacht, fuck it, das ist sowieso scheißegal. Dann habe ich auch aufgehört damit. Aber ich dachte am Anfang, das sei wichtig. Deswegen habe ich versucht, Familien, ich kann ja einen Stammbaum schicken, mit Familienkreisen, wer mit wem.
Den musst du auf Instagram hochladen.
Ja.
Das sind ja Unterrichtsmaterialien. Ein Tafelbild.
Oh, vor allem, wenn man es hört und auch noch nicht mal geschrieben sieht. Ne? Überleg mal. Oh, Kate wird mit C geschrieben, Colin mit K, aber die haben alle einen K-Laut am Anfang.
Ja.
Das ist...
Oh Gott, Horror. Also meine Frustrationstoleranz war deutlich geringer. Ich habe irgendwie nach dem dritten Kanam gedacht, fuck it, ist mir so egal. Ich werde es schon aus dem Kontext erschließen können.
Haben wir aber ja nicht. Dachte,
Colin, ich habe keine scheiß Ahnung, wer du bist. Es ist mir auch bums egal. Er kommt auch, glaube ich, nie wieder vor.
Nee, der. Aber dann gibt es ja auch noch Cooper und es ist es.
Ja. Oh Gott, ja.
Okay.
So, dann erfahren wir noch, dass Faith bald Geburtstag hat, ne?
Yes. Und dann kommt ein Rückblick. Oder ist es auch ein Albtraum? Noch ein Nightmare. Ja, okay.
Nee, diesmal ist es wirklich ein Nightmare. Also, aber sie träumt quasi, dass sie träumt von.
Sie träumt Gerhard Richter fotorealistisch eigentlich ihr Traum. Weil es ist, also ganz ehrlich, es gibt keinen Unterschied zwischen den Flashbacks und den Träumen. Dann erfahren wir eigentlich nur genauer, was mit ihr passiert ist und was mit Adil passiert ist. Das überspringen wir alles, weil wir wissen ja, was der Ausgang der ganzen Sache ist. Und ja, da erfahren wir eben auch, dass Adil in ihren Armen gestorben ist. Hence die Tattoo. Dann
genau.
Noch ein Penetrieren, weil dann wacht sie nämlich von einem Schrei auf und es schweißdurchtränkt sitzt sie in ihrem Bett. I clutch my chest, trying to ease the pain, penetrating my heart. Das ist so ein bisschen der Klassiker.
Ja, also dieses Heart ist ja auch nicht gefroren oder tot oder so, sonst was, sondern ein voll funktionierendes Heart.
Genau, schön. Mollig pumpt es Blut und Schmerz penetriert es. Okay, damit kann ich leben. Mhm. Das ist so ein bisschen so klassisches, nicht sexuelles Penetrieren. Mhm. Dann kommt Faiths Geburtstagsparty aus der genau. Sicht von Kate. Da habe ich einfach oben
vorher
drüber
haben
geschrieben.
Wir noch ein
ja, aha. Nee, entschuldige. Annika?
Vorher haben wir noch, genau, also wir haben auch jetzt wieder einen harten Übergang von also krassem Trauma zu er denkt darüber nach, wie es war, mit ihr rumzufummeln und verflucht sich, dass er also ihre feuchten Panties angefasst hat und damit den Flashback getriggert hat. Und dann erfahren wir noch, wie Sawyer in seinem Telefon eingespeichert ist, nämlich als
Pain in the ass.
Mhm. Und oh Gott, das wollte ich gerade sagen, die Textnachricht. Ich glaube, ich bin spontan um 50 Jahre gealtert.
Das ist, weil du mit so einer Boomer-Mom abhängst wie mir. Das färbt ab. Sorry.
Ich dachte an Texting und dann wurde daraus Text-Message. Mhm. Ja, es macht alles nicht besser.
Er hat eine SMS bekommen.
Er hat eine SMS bekommen. Where are you? Get your ass here or I will fuck you up. Also so kommunizieren die also miteinander. Und er antwortet da auch gar nicht drauf. Also wie gesagt, Kommunikation auch unter Freunden. One-sided.
Naja, er fährt ja dann dahin. Und das ist nämlich sehr schön, weil er kommt dann, also ich habe mir das vorgestellt, das ist nicht wirklich näher beschrieben, ach doch, Upscale-Bar. In meiner Fantasie war es so eine Sports-Bar, aber okay.
Ich glaube, das trifft es ganz gut.
Ja, was soll auch eine Upscale-Bar in South Carolina sein? Also es ist eine Sports-Bar auf jeden Fall.
Es ist eine Sports-Bar, let's be real.
Jedenfalls haben sie dann einen Tisch bestellt und dann beschreibt er, sehr lustig, Cooper, Jackson und Sawyer all acknowledge me with a nod. Da haben wir wieder das purposeful nod aus dem ersten Buch. While Kyla, Julia and Grace give me a smile and a wave. Caitlin gives me her usual death glare. Wo ich, aber jetzt bin ich schon ein bisschen verwirrt, weil ich habe gedacht, Kyla und Caitlin, ich muss noch mal in meiner Liste nachgucken, wer das ist.
Wo ist Kyla noch mal? Weil die
also Caitlin ist die Cousine und Kyla.
Genau. Aber Kyla?
Das muss eine sein, die noch keinen Mann hat, weil sonst geht sich ja
nicht. Ich glaube auch. Genau, weil es ist ja, also sie bleibt quasi ja übrig, wenn man die so zuordnet.
Ja. Verwirrend.
Julia und Grace sind Jackson und Sawyer.
Genau. Und Caitlin ist mit Cooper. Anbandeln.
Genau. Und dann
bleibt eine
Kayla,
übrig.
Wer weiß, vielleicht gibt es Band 4, who knows.
Ja, vielleicht ist Kayla auch die sie für Colin Oh Gott. Quasi schon so ein bisschen kneten, damit sie irgendwann mit dem schroffeligen Cousin dann was.
Oh kann. Gott.
Jedenfalls, also schön gegendert wird Kate da in Empfang genommen. Die einen nicken und die Frauen, hi, mhm. Smile and a wave. Mhm. Okay. Dann sitzt aber natürlich auch sie noch dann da, Red, aka Faith. Und, ach ja, jetzt ist es natürlich komisch mit meiner Sportsbar, weil jetzt erfahren wir auch, dass sie da Karaoke singen werden. Also vielleicht ist es auch...
Och, so, ich finde von der Optik her passt das schon ganz gut. Also ja, da sitzt zwar jetzt jemand am Klavier, aber das könnte ja auch ein Keyboard sein, ne? Also... Who knows?
Nee, das ist kein Klavier, Annika. Nein, die haben da so eine Jukebox und da wird dann, also mit so einem Computer dann ein Lied ausgesucht. Da sitzt, ja, das aber ist denn, jemand am Klavier, oder?
Wird das nicht
oder?
Erwähnt? Ich dachte, ich habe, doch. Thanks, everyone. You can never go wrong with Journey. The guy at the piano says into the mic. Ich dachte nämlich auch halt so Jukebox-mäßig und dann, fiel okay. gerade mein Blick auf das Wort Piano und also ich muss sagen, Casey Lynn, das Staging ist auch hier in sich nicht so richtig schlüssig. Also upscale-bar mit einem Klavier.
Doch. Ich ersetze jetzt mein Sportsbar-Image mit der Karaoke-Bar, wo Mike, Phoebes Mike, auch spielt und wo Monica dann auch mal singt und eine durchsichtige Bluse anhat. Also ich setze jetzt die ganze Belegschaft da ins Publikum, weil das ist ja so quasi eine Upscale-Bar.
Genau, das stimmt.
Okay. Ihr dürft eigentlich nur einmal raten. Sie haben dann ohne Faiths Wissen sie für das Karaoke eingeschrieben und sie will nicht, ziert sich so ein bisschen, geht aber dann doch hin und singt ein Lied. Welches Lied, Annika?
Sie singt.
Also ich dachte gerade, du fängst an, das zu singen und das in dieser Tonlage fängst du jetzt an, da bin ich aber gespannt.
Halleluja. Halleluja. Sie singt ganz ergreifend Halleluja. Und rührt also die gesamte Bar zu Tränen, lässt ihren Tränen den freien Lauf und...
Nicht ohne Shoutout an Adil, auch bevor sie lostrellert und Shoutout an die Männer, die sie gerettet haben.
Ach, gross.
Und vorher kommt es auch, also bevor sie anfängt zu singen, ich bin ein bisschen zu schnell gewesen, sagt auch der Typ am Klavier, sing anything you want, sweetheart, whatever your little heart desires. Und dann sagt Kate, his sweetheart remarks make me want to rip his throat out.
Ja, wie man halt so reagiert, ne?
Ja, ein anderer Logikfehler, weil, wie gesagt, Faith gibt dann einen Shoutout an Adil und sagt dann aber 8-year-old boy und der war vorher aber 10. Also, das ist ganz komisch.
Oh, stimmt.
Ja. Also, ich glaube nicht, dass das geeditet wurde, weil sowas also sollte ja auffallen. Naja. Dann Überraschung, nachdem sie fertig gesungen hat, ist sie dann doch auch von ihren eigenen Gefühlen überwältigt, verständlicherweise, wenn man so ein bedeutungsschwangeres Lied mit so einer Geschichte an dem Geburtstag vor den Typen, also sie hätte auch einfach sich selbst Happy Birthday singen können und wäre damit besser weggekommen. Jedenfalls ist sie dann völlig überwältigt von ihren Gefühlen und rennt ins Klo, glaube ich, ne? Und Kate wittert eine Chance und rennt hinterher.
Ja, und das, also, ich habe jetzt hier eine Verständnisfrage. Weil hier war so eine Stelle, wo ich so kurz dachte, hä? Also habe ich jetzt hier irgendwie kurz verpasst? Befriedigt er sie schon oral? Weil, also es war irgendwie so, also es wird davon gesprochen, dass also er die Heat of her Pussy spürt durch seine Jeans und dann steht da, I fuck her mouth the same way I want her body. Her mouth? Meint ihr mit seiner Zunge? Er fickt ihren Mund mit der... Was?
Ja, es kann ja beides heißen, ne? Also es kann entweder heißen, sie gibt ihm einen Blowjob, aber angesichts der Tatsache, dass sie gerade noch geheult hat...
Ja, und sie stehen beide.
Ja, vielleicht hat er ja so ein... Also... Weißt du, wieso? Weißt du, wenn im Zoo die Elefanten so nach den Erdnüssen.
Ja, hab ich gerade mal gedacht. Ich dachte, was ist mit so einer so geschwungener Rüssel?
Die Erdnuss sitzt da oben. Ja. Naja, also, aber für wahrscheinlicher halte ich hier tatsächlich, dass er quasi. Ja, dass er sie so küsst, wie er eigentlich auch sie oral befriedigen möchte. Würde ich jetzt mal sagen.
Ah, okay, das wäre ja ein bisschen weniger beunruhigend, als er küsst sie so, wie er sie vaginal penetrieren möchte. Das
stelle ich mir einfach nicht besonders schön vor.
Nein, eben. Deswegen, ich weiß, soll das...
Also der Satz ist sehr ungelenk.
Ja.
Also... Ich habe auch daneben geschrieben, how? Aber
ich habe nur ein großes Fragezeichen gemacht.
Davor haben wir auch wieder Mention of the Beanie, also seine schwarze Mütze.
Scheiß Beanie. Ich war so felsenfest davon überzeugt, dass wir irgendeine Story hören würden, wie das Beanie ihm nach dem Irak geholfen hat, mit seinem Trauma klarzukommen. Oder das war die Wärme, während er ihren warmen Körper noch nicht neben sich hatte.
Oder so ein Aluhut, der ihm vor irgendeiner Strahlung... Nein, also ich habe ja eine Theorie darüber, warum der Beanie... Ich glaube auch, dass der Beanie nachträglich reingeschrieben wurde. Aber dazu kommen wir später noch. Aber ich habe eine Theorie. Ui. Die ist nicht besonders tiefgreifend, aber ich glaube, sie stimmt.
Das macht nichts, das passt zum Buch. Ja. Ich glaube,
sehr weirde Art von mir, Spannung aufzubauen. Leute, ich glaube, ich weiß, was es mit dem Beanie auf sich hat.
Ich bin sehr gespannt.
Aber noch ist es nicht so weit. Okay, dann, also die befingern sich dann gegenseitig. Und dann, da sind natürlich auf dem Klo, sind, möchte irgendwer...
Ach Gott, das ist schon wieder ganz vergessen. Ja,
naja,
sie sind ja auf dem Klo.
Das ist alles auf dem Klo. Werden sie quasi erwischt oder jemand möchte rein. Mhm. Und dann sagt sie aber, hör nicht auf. Und dann sagt er sie zu ihr, ja, aber guck mal, also sag, ich tu, was du mir sagst. Wir können auch hier weitermachen, aber es möchten Leute aufs Klo. Und dann sagt sie, ja, okay, dann nicht. Und bricht aber daraufhin, also da sieht man auch, in welch einer emotionalen, labilen Lage sie sich befindet. Mhm. Weil sie dann nicht vögeln kann, bricht sie in sich zusammen und er trägt sie wieder in seinen Armen durch diesen vollen Upscale-Bar nach draußen und wird dabei von bösen Blicken von Frauen und also
Chicks.
die natürlich wahrscheinlich am Klo anstanden und dann auch geschnallt haben, als der Typ mit der Frau da rauskommt, was sie da gemacht haben. Und aber als sie dann schnallen, dass es die Frau ist, die ebenso emotional gesungen hat, dann sind sie wieder etwas wohlwollender.
So strange. Und es bildet sich ein breiter Weg für ihn.
Genau, er teilt
durch die
Moses das Meer und trägt sie dann nach draußen und dann I quickly deposit faith.
Deposit! Deposit! What?
Good day. I would like to make a deposit. It's Faith. And I deposit her on the passenger seat.
Und es ist auch kein Problem, dass sie wieder nass ist, weil es regnet, weil es sind ja Ledersitze. Alles gut.
Immerhin ist es diesmal kein Salzwasser und ich würde mal behaupten, die sind eh schon ruiniert. Aber, aber ich meine, die hatten Sex oder fast Sex auf der Toilette und dann ist sie nicht in der Lage zu laufen. Es ist schon alles einfach sehr, sehr, sehr komisch.
Das ist so seltsam. Und ja, dann das nächste Kapitel spielt im Truck. Ich habe hier groß Truck drüber geschrieben, weil ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich habe dann teilweise, weil dieses Buch ist elendlang und die Szenenwechsel sind irgendwie so häufig und so wenig, aber gleichzeitig erwähnt, dass man manchmal so völlig die Übersicht verliert, wo man gerade eigentlich ist. Also was ist gerade die Umgebung? Deswegen habe ich in manchen Kapiteln einfach so Living Room oder Bar? Fragezeichen.
Ja, das
Someone's House.
Das hatten wir schon mal. Also Casey Lynn beschäftigt sich fast zu sehr mit Körpern, wobei Organe auch sehr seltsame Dinge tun, aber gar nicht mit Orten oder, also ja, es fehlt einfach, sie ist keine gute Autorin. Sorry.
Nein.
Ich musste also, das jetzt mal loswerden.
Jetzt in Folge, in Episode 4 zu Resisting Temptation. Muss Rebecca jetzt einfach zu dem Urteil kommen. Ich weiß, es wird euch alle schockieren. Aber
ich habe mich zurückgehalten. Mir wird ja immer vorgeworfen, dass ich immer viel zu schnell meine Urteile fälle. Und ich nehme das Feedback auch an, aber jetzt Folge 4.
Ja.
Sorry.
Irgendwie gefühlt Stunde 6 des Ganzen.
Nicht nur gefühlt, Annika, es ist.
Oh Gott, ja. Ja.
Okay.
Also wir sind im Truck. Also sie schweigen und also es ist jetzt aus Faiths Perspektive, aus der Perspektive von Faith. Entschuldigung, ich habe gerade
das hatte Tee gesagt, im Mund an und ich habe fast mein Mikro ruiniert.
Ich bin zum Glück versichert.
Du hast dein Mikro versichert?
Nein, nicht mein Mikro, aber das würde doch als Arbeitsunfall zählen, wenn du dein Mikro ruinieren würdest durch meine Einwirkung. Oh Gott.
Ich dachte so gerade so, J-Lo hat ihren Po versichert und Annika hat ihr Mikro versichert. Okay.
Das weißt du, dann werdest du selber. Also. Mein Arsch ist leider nicht so wie wert.
Okay,
aber mein Mikro. Oh Gott. Dieses Buch war mir zu fertig.
Komm, dieses Kapitel noch. Und dann, weil man muss sagen, es ist auch gerade nach 11. Und wir haben schon heute Morgen, also wir beschäftigen uns natürlich nicht durchgehend, aber jetzt einfach seit 12 Stunden mit diesem Stoff.
Oh Gott.
Kann man auch mal so ein bisschen die Kontrolle verlieren.
Red mal weiter, ich beruhige mich gleich.
Ja, das Problem ist, dass ich jetzt gerade selbst überlege, was in diesem. Also, okay, sie sitzen im Pickup-Truck, fahren nach Hause. Wir erinnern uns eben, konnte sie halb gevögelt nicht mehr laufen. Jetzt entdeckt sie aber, während Kate zu sich nach Hause fährt, Christopher auf der Straße. Und jetzt ist ein guter Moment, um aufhören zu lachen, weil jetzt wird es wieder ernst. Weil Faith schreit, stop the truck. Und Kate legt eine Vollbremsung hin. What's wrong? I know him. Without further explanation, I push open my door and jump out. Das ist auf einmal alles möglich, nachdem sie vorhin nicht laufen konnte. Nur mal so nebenbei.
Sie hat sich schnell erholt.
Ja, sie hat sich schnell erholt. Sie laufen im Regen Christopher nach und sehen dann auch irgendwie sehr schnell, dass Christopher schlimm aussieht. Und zwar wurde er übel zugerichtet. Sein Gesicht ist geschwollen und ein blutiges Mess steht hier.
Mhm.
Und er sagt, aber es ist okay. Und sie sagt, nee, du musst in ein Krankenhaus, du musst irgendwie einen Mediziner sehen. Und er sagt, lass mich in Ruhe, lass mich. Aber Faith, so kennen wir sie ja, lässt nicht locker. Und dann kommt Kate und spricht ein Machtwort und sagt, er soll nicht so mit ihr reden, weil er einfach gesagt hat, I don't need your fucking help. Übrigens sagt Kate ständig auch
wollte gerade sagen.
Also Kate spricht genauso, aber Kate lässt es nicht zu, dass jemand anders so mit Faith spricht.
Sie ist ja sein Besitz.
Ja, aber also ja, egal. Also was?
Das ist sein Vorrecht, so mit ihr zu reden.
Ja, aber der redet auch mit allen ja einfach so.
Der ist halt einfach ein riesiges Arschloch.
Ja, genau. Der misst mit zweierlei Maß, weil er ja auch keinerlei, also der kann sein eigenes Verhalten auch nicht reflektieren. Nein. Dann haben sie noch so ein bisschen so Gerangel hin und her und dann setzt er sich aber dann doch ins Auto. Und Faith sagt so, ja, du musst irgendwie von deinem Vater weg, ich kann dir helfen. Und dann sagt er, nee, kannst du nicht, ich muss jetzt zurück, ich muss bei ihm bleiben, bis ich alt genug bin, um mich um Ruth Jane zu kümmern. Und dann verschwinden wir beide. Das natürlich triggert das einfach hart Faiths Mutterinstinkte. Dann fahren sie zu ihr nach Hause und dann hat quasi Kate mit Christopher irgend so ein kleines Tête-à-tête, während die Kate Faith nach oben schickt, um den Erste-Hilfe-Koffer zu suchen und dann irgendwie von Mann zu Mann mal mit ihm spricht, ne?
Genau. Dann erfährt Christopher, der vorher noch dachte, dass seine Schwester bei seiner Nachbarin ist.
Genau.
Dann erfährt er, dass sein Vater seine Schwester von der Nachbarin schon vor einer Stunde abgeholt hat. Und Kate sagt dann, also wir müssen da sofort hin und sie da rausholen. Und wir rufen Cooper, also den Sheriff, von unterwegs aus an. Und Faith geht mit ihnen mit. Und der Sheriff hat ihnen gesagt, sie sollen im Truck bleiben. Aber das machen sie natürlich nicht, weil Spike ist da und dann sagt, also ich glaube, es ist ja aus Faiths Perspektive, ne?
Ja.
Das Kapitel. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich mich mit ihr doch identifiziert habe. I have no idea who Spike is, sagt Faith. Und ich habe dann eben geschrieben, same Faith, same. Aber Spike ist also auch Bad News und deswegen folgen sie dann doch nicht dem Rat des Sheriffs, sondern gehen direkt in das Haus und man merkt dann relativ schnell, okay, das gibt Ärger, weil sie
aber
sind
noch so Seitenhiebe auch an die Mutter. Also, weil wir erfahren dann, dass die Mutter die verlassen hat, als Ruth Jane 2 Jahre alt war und dann sagt Faith, I cannot imagine what would make a mother leave her child, especially with a monster like his father. Also schon wieder, die Mutter ist schuld und das ist ja eigentlich
Mutters
Origin-Story.
Genau.
Und, ja.
Und sie sehen sich dann also konfrontiert mit einer Biker-Gang, wenn ich das richtig verstanden habe. Also sie tragen alle Leder und sehr bedrohliche Bandanas. Es liest sich so ein bisschen, als müsste so alte Western-Musik dazu kommen. Weißt du, so The Sheriff is in town. Also ist er ja noch nicht, aber die gehen da rein und dann wird alles still. Die drehen sich alle um und Christopher sagt dann, ich bin hier, um Ruth Jane zu holen. Und man hört dann auch ihre Stimme und der Vater versucht also, sie da zu halten. Und das ist alles ganz furchtbar. Und dann versucht Spike Kate mit einer abgebrochenen Flasche anzugreifen und daraufhin schmeißt er ihn also irgendwie durch die Küche, als wäre er nichts als eine Puppe. Und dann gibt es wieder so ein bisschen Kate Shit Talk. You fucked with the wrong person, asshole. Und Entschuldigung, das sagt der Vater. Entschuldigung, das sagt der Vater. Es hätte auch Kate sein können.
Gut Kate sein
weil kann. Es ist, und daran sieht man wieder, es ist quasi ein und dieselbe Sprache, also ein und dasselbe Verhalten, nur ist es bei Kate positiv konnotiert, weil er es ja tut, um angeblich hier irgendwelche Frauen oder Mädchen oder so zu schützen. Und deswegen es ist alles gar kein Problem. Sie schaffen es, Ruth Jean da rauszuholen.
Penetriert.
Oh, wen? Oder was?
The other man's painful howl penetrates the air.
Ah. Ach, guck an. Mhm. Hier also die Luft, nicht die Ohren. Mhm. Ist interessant. Mhm. Und verallgemeinert.
Ja. ja, sorry. Das war nur mein kleiner Penetrate. Ich bräuchte eigentlich so eine Art, so ein Ping, wo, weißt du, so ein kleines Glöckchen.
Ja. Oh, so eine, wie so eine Halligalli-Klingel, ja, weißt du?
Vielleicht ding, ding. Ein Tabuspiel fürs nächste Mal.
Ja, oh, unbedingt. Ja, wir brauchen eine Penetration-Klingel. Ja. So.
Ah ja, also genau. Man, also sowohl Spike als auch der Vater, der einfach keinen Namen hat, bis zum Schluss nicht. Wir erfahren dann, dass both men's faces look much worse than when we left them.
What? Einfach, also das ist auch irgendwie so weird, dieser Tonfall.
Weil sie findet, es ist Faith, die das sagt und die ist so, ja, nice. Das haben wir jetzt ja richtig gut gemacht.
Wir haben einen Eindruck hinterlassen. Das hat aber gleichzeitig, also irgendwie hat es ist so ein Reverse-Effekt, wie weißt du, so eine Erzählerstimme bei so Interior-Design-Shows. So, nachdem wir das Haus der So-und-Sos uns angeschaut haben, sieht es jetzt viel heller und freundlicher aus. Ihre Gesichter sehen viel schlimmer aus.
Aber du, es ist noch viel, viel schlimmer. Ich merke gerade, das ist ja der Satz, der sagt ja, dass die Gesichter der Männer noch schlimmer aussehen, als sie rausgegangen sind. Das heißt, die Cops haben die noch weiter geprügelt. Das sind der Cooper und sein Deputy, der dann, also dann kommt irgendwann die Polizei und die richtet die beiden dann noch viel schlimmer zu und dann werden die an Handschellen rausgetragen. Man muss auch sagen, bis zu dem Zeitpunkt, ich meine, gut, der Vater von Christopher ist ein Arschloch, keine Frage, aber bis zu dem Zeitpunkt haben Kate und sind einfach an das Haus reinmarschiert, das ist ja quasi Hausfriedensbruch, die waren ja nicht einladen, haben dann die Schwester eigentlich gekidnappt, entführt, weil keiner von denen hat irgendwie so
Sorgerecht.
Ja, dann die schon irgendwie verdient, aber warum, also haben die übel zugerichtet, dann kommt die Polizei und haut noch einen obendrauf. Und das wird aber von Faith erzählt, so, ja, dann.
Aber Rebecca, die Polizisten sind die Guten, deswegen prügeln die nochmal auf die ein.
Ja, aber es ist so krass, das ist mir beim Lesen nicht aufgefallen, dass die das dann noch waren.
Es wird ja auch nicht explizit gesagt, sondern es ist sowas, was man so im Rückblick merkt,
beim Rezensieren im Podcast merkt und sich denkt, what the fuck? Was ist das für eine Polizei?
Casual Polizeigewalt. Ja, wird auch nicht weiter thematisiert, kommt auch nie wieder vor.
Nee, aber Hauptsache Man of Honor, ne?
Ja, Man of Honor halt, ne? Also es ist auch, das Ganze findet irgendwie außerhalb jeglicher staatlichen Struktur statt, weil anstatt, dass es jetzt irgendwie Diskussion darüber gibt, ob man das Jugendamt einschaltet oder was jetzt passiert, sagt Cooper einfach, ja, nimm die mal mit, die zwei Kinder. Kannst du haben.
Ja, und die haben dann noch das Haus durchsucht und haben irgendwie Possession gefunden. Also irgendwelche Drogen haben sie gefunden und können sie ihn jetzt...
Koks haben sie gefunden, ne?
Ja, okay. Und können sie jetzt...
Both had cocaine on them, genau.
Ja, wir können uns fragen, wie das da hingekommen ist. Aber egal, außerhalb unserer,
das war auch mein Gedanke,
unserer Range jedenfalls, werden sie dann irgendwie eingebuchtet. Und ja, Cooper sagt schon, am nächsten Morgen solltest du, wie heißt die Frau, irgendeine Frau anrufen und sagen, dass die Kinder bei dir sind. Aber die stecken ja alle unter einer Decke und deswegen ist das kein Problem. Und dann fahren also die kleine Kernfamilie, die jetzt aus Christopher, Ruth, Jean und Kate und Faith besteht, nach Hause. Und dann sagt Kate auch, weißt du was, ich bleibe heute hier, aber ich schlafe nicht in deinem Bett. Sie hat aber schon eigentlich so ein fertig eingerichtetes Kinderzimmer.
Ja, total.
Wie man das halt auch so hat als 24-Jährige, die zum ersten Mal nicht bei den Eltern wohnt.
Klar.
Aber ich meine, vielleicht sind die Mieten in South Carolina auch um einiges erschwinglicher als in unseren Gefilden. Ich weiß es nicht. Sie hat jedenfalls ein Haus. Ja,
sie hat ein Haus, aber trotzdem, also quasi schon, das finde ich schon ein bisschen strange. Also, naja, aber gut. Und sie, weil sie anscheinend ja schon ein eingerichtetes Kinderzimmer hat, teilt sie dann Ruth Jean auch einfach mit, Kate wird einen Weg finden, Also dieser random Ex-Soldat, der gerade deinen Vater vermöbelt hat, wird einen Weg finden, dafür zu sorgen, dass du bei mir bleiben kannst. Also sie hat jetzt beschlossen, dass sie diese zwei Kids quasi adoptiert und das teilt sie ihm jetzt mit.
Ja, und dann gehen die ins Bett. Dann gibt es noch so ein bisschen hin und her, weil sie, Kate sagt, du musst nicht auf dem Sofa schlafen. Du könntest auch in meinem Zimmer schlafen. Und dann sagt er, not a good idea. Und weil sonst kann er sich nämlich, I can't trust myself to be in the same bed with you right now. Not tonight. But I'll be thinking of you, Red. You get me? So subtil. Yeah. You get me?
You get me? Und dann stelle ich mir vor, was, wenn sie jetzt Nein gesagt hätte? Hätte er dann noch so ein bisschen Dry-Humping machen müssen, damit sie es rafft?
Genau. Der steht da wie auch dieses, vor ein paar Wochen hat man bei irgendeinem Slack oder Google Hangout so einen Redakteur diesen kleinen Affen geschickt, aber er hat nicht gesehen, dass der Affe sich bewegt. Also hätte diesen kleinen Affen, der so super anzüglich. Und ich dachte schon so, was willst du mir damit? Und dann war der so, oh, Entschuldigung, ich dachte, es sei einfach nur ein Affe. Mir war nicht klar, dass der animiert ist. Aber so ungefähr stelle ich mir in diesem Affen das auch vor. You get me? Wieder so.
You get me? Oh, grandios.
Also, Faith gettet es dann. Ja.
Genau, also es wird nicht penetriert, aber etwas wird impaled. Und ich finde es interessant, dass es nicht die Erection ist, die sie impaled, sondern a sharp breath impales my lungs. Nicht sicher, wie das funktioniert.
Stell es mal auf Deutsch vor.
Of his.
Ein Atem fällt meine Lunge. Das klingt so, als würde die Trockeneis einatmen.
Oh, das gefällt mir besser. A sharp breath impales my lungs at the feel of his erection against my bottom. Okay. Ja, also wie gesagt, ne, das ist der Kontext, in dem er sagt, you get me. Also.
Nee, was könnten Sie denn damit meinen?
Das verstehe ich nicht. Was?
Ja. Good night, Kate Walker. I'll be thinking of you.
What the fuck? Dieses ganze, ich finde das so creepy, dieses Vorname, Nachname. Stell dir mal vor, du würdest, weiß ich nicht, deinem Mitbewohner jeden Abend sagen, gute Nacht, Peter Müller.
Ja, aber wenn alleine die Erwähnung des Namens dich so aroused, warum sollst du es dann nicht tun, Annika? Das ist für sie eine Art von Oral Sex, diesen Namen zu sagen. Das ist so ein Panty-Dropper. Also,
ich finde es ja schon so witzig, dass dieses Ganze, also die Typen nennen sich ja nur beim Nachnamen. Und ich habe das während.
Nee, tun sie nicht. Weil, entschuldige, jetzt wo ich weiß, dass Sawyer Evans mit Nachnamen heißt, kann ich mit Fug und Recht sagen, das
stimmt.
Und ich glaube, Jackson ist sein Vorname.
Ah, aber sie nennen ihn immer nur Walker.
Ja.
Sie sagen nie Kate.
Vielleicht wissen sie auch nicht, ob es. Ja, vielleicht hört sich das einfach auch zu sehr wie Kate Catherine an. Ja, wir wissen es nicht, Sinn. Aber es ist.
Ja.
Es sind auch einfach komische Namen.
Ich bin jedenfalls, als ich das gelesen habe, da waren wir gerade die Eltern von meinem Freund besuchen. Und ich habe ihn dann aus Gag, weil es auch so eine Seite war, wo irgendwie nur Leute mit Nachnamen angesprochen wurden, in ganz cringy Situationen. Und dann habe ich angefangen, immer seinen Nachnamen zu rufen, wenn ich irgendwas gesagt habe. Woraufhin er mich dann gebeten hat, es doch bitte zu unterlassen, weil er Flashbacks zu seinen Privatschulzeiten bekommen würde, weil sich da anscheinend die ganzen Boys immer nur mit ihren Nachnamen anreden und er das ganz furchtbar fand. So viel zum
Aber das haben Einblick wir auch gemacht. Also nicht unter Mädchen, aber wir haben die Jungs auch mit ihrem Nachnamen genannt und die Jungs sich untereinander auch mit dem Nachnamen genannt. Was einmal so extrem weird war, als ich bei einem angerufen habe und die Mutter rangegangen ist und ich nicht mehr wusste, wie der mit Vornamen heißt und dann einfach stattdessen zweimal den Nachnamen gesagt habe, weil mir klar war, der hat noch mehr Geschwister.
Oh, großartig.
Gut.
Genau. Und am Ende kriegen wir noch ein bisschen Gott.
Echt? Das ist mir eigentlich, ach ja.
Mhm. Genau. Weil sie weiß es nicht ganz genau, was aus der Zukunft, was wird die Zukunft bringen, aber sie leave it in God's hands and pray he will direct us all where we are meant to be. Alles macht einen Sinn.
Ich wollte dich was fragen, Annika.
Mm.
Zu Gott.
Schieß mal los. Ich bin in einer guten Stimmung, um mir diese Frage zu stellen.
Guten Tag, ich möchte mit Ihnen über Gott sprechen.
Ja, yeah. Let's talk about our Lord and Savior, Jesus Christ. Yeah.
Nein, das ist nämlich mein Punkt. Es kommt kein einziges Mal in diesem Buch Jesus vor.
Ja,
und das fand ich ein bisschen seltsam, weil Gott ja schon irgendwie eine zentrale Rolle spielt und gleichzeitig auch das Christentum. Aber die Person Jesus, weil es ist ja, also eigentlich erfüllen sie ja beide das, was Jesus für andere Menschen erfüllt. Und zwar sie zu saven, ne? Also sie saven sich ja gegenseitig. Aber es ist schon skurril, wie dass der gar nicht vorkommt.
Also ich habe es mir so erklärt, ich glaube, also zumindest ist es mir bisher so vorgekommen, dass im evangelikalen Kontext wahnsinnig viel über Jesus gesprochen wird. Also halt auch so, also deutlich anders, als ich es jetzt so aus dem deutschen katholischen Kontext kenne, sondern so, als wäre das wirklich eine Person, die du kennst.
Eine Identifikationsfigur.
Ne? Genau.
Auf jeden Fall.
Oder dein Buddy oder also, ne, also wirklich jemand, zu dem du eine persönliche Beziehung hast. Und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass sie ihn hier nicht explizit erwähnt, weil das, glaube ich, halt wirklich eine Reihe, also eine.
Weil Kate ihm sonst auf die Fresse geben wollen würde. Was ein anderer Mann in dieser Geschichte.
Wer ist dieser Jesus?
Nee, aber es ist doch.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es quasi das Publikum einschränkt. Also, dass, wenn du es so sehr nur auf Jesus münzt, dann ist es halt vor allem eine evangelikale Leserschaft. Und ich glaube nicht, dass das hier der Fall ist, weil dazu ist auch dieses Sex vor der Ehe ist für eine rein evangelikale Leserschaft eigentlich schon zu verrucht. Es sei denn, man deutet es quasi so, dass also die Vergewaltigung dann die Bestrafung dafür ist. Und so scheint die Autorin das ja zumindest nicht auszulegen. Deswegen hätte ich irgendwie gesagt, das ist so der Versuch, das irgendwie so allgemein wie möglich zu halten, ohne dass man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wenn das jetzt jemand liest, der einer anderen Denomination angehört, ohne dass der irgendwie denkt, da kann ich irgendwie gar nichts mit anfangen. Und dass man das deswegen halt so generisch christlich hält. Also so nach dem Motto, so, weißt du, wie so malen nach Zahlen, so bitte jetzt selbst ausfüllen. Und ich glaube wirklich, so ist das, weil das macht sonst wenig Sinn, weil.
Ich hätte gedacht, dass Malen nach Zahlen Christentum auf jeden Fall Jesus inclusive ist. Und. Aber ja, also es macht, also, macht schon guck dir, Sinn, was du da.
Ne, also guck dir mal an, was. Wenn ich kurz den obersten Gerichtshof ins Spiel bringen darf. In den USA, da hat in einer der letzten Oral Arguments Amy Coney Barrett auch permanent von Gott und von the Almighty gesprochen. Die ist ja auch aus so einer, also streng genommen katholisch, aber aus so einer katholisch-pfingstkirchlichen Subgruppierung und zum Beispiel nicht die ganze Zeit von Jesus geredet. Das fand ich interessant. Also das war nämlich auch so ein Moment, wo man gemerkt hat, das ist ihr, glaube ich, wirklich rausgerutscht in dem Moment, weil der Sprachgebrauch für sie so normal ist. Das ist ja schon extrem ungewöhnlich, wenn ein oberster Richter vom Allmächtigen spricht, als wüsste irgendwie jeder, wer damit gemeint ist und als hätten alle denselben Allmächtigen oder überhaupt einen. Deswegen, ich glaube wirklich, dass es hier eine möglichst allgemeine inoffensive ist ironisch, aber so ein generisch gemaltes Christentum sein soll, weißt du? Deswegen, wir erfahren ja auch nichts irgendwie Theologisches oder so. Es gibt irgendwie keine Taufen oder so. Wir können überhaupt keine Rückschlüsse darauf ziehen, außer halt davon, wie sie Genderrollen sehen.
Es ist mehr so eine Art Spiritualität als überhaupt eine Kirche, weil also es gibt schon noch einen Gottesdienst, glaube ich, zu Ostern, der besucht wird, ne? Oder ich weiß gar nicht, ob es Ostern ist, aber es wird jedenfalls in dieser Geschichte irgendwann einen Gottesdienst besucht. Aber ansonsten hast du recht, also es entbehrt jeder Spezifität, auch überhaupt Gespräche über Christentum oder Religion oder Gott. Es ist halt einfach nur so, Gott wird das schon regeln, wir müssen an Gott vertrauen, aber ansonsten ist da nicht viel zu holen. Also wenn man etwas über Religion erfahren möchte, dann ist man da, wird man lost.
Also, und auch es ist irgendwie so eine seltsam, fast säkular anmutende Form davon, weil auch, also sie sind ja öfter auch mal in der Kirche ihres Vaters, wenn ich mich richtig erinnere. Aber halt nie in irgendwie so einem zeremoniellen Rahmen oder so, sondern die Kirche fungiert eher so als sozialer Dreh- und Angelpunkt. Und da hängen die halt irgendwie alle ab oder da treffen sie sich oder dann, weiß ich nicht, will sie, dass Ruth Jean, ich weiß gar nicht mehr, was es war, in den Chor geht oder auf den Sommer. Also es ist halt es hat eine ganz wichtige soziale Funktion. Aber es geht jetzt nicht wirklich. Und das unterscheidet es, glaube ich, auch von dem ein oder anderen christlichen Film, weil da ist es ja meistens so, dass der Protagonist oder die Protagonistin quasi selbe Struktur wie Romance-Novels, aber halt mit Glaube. Und du musst dann Hindernisse überwinden und dann entweder du findest am Ende zu deinem Glauben oder du gewinnst ihn wieder. Das ist so normalerweise die Struktur. Aber sie ist sich ja selbst bei dem, was ihr hier passiert, was ja sonst so die Steilvorlage wäre, um jetzt zu sagen, sie hat jetzt irgendwie ihren Glauben verloren und muss ihn wiederfinden. Das passiert ja nie. Also sie ist sich ja nie unsicher in ihrem Glauben. Und ich glaube, deswegen passt es auch nicht so ganz in so dieses evangelikale Genre rein, weil dafür ist es dann doch irgendwie zu wenig.
Es ist Kulisse. Es ist ein bisschen spirituelle Kulisse. Mehr aber auch nicht. Mit dem Wunsch, dann wahrscheinlich dem Publikum da auch was zu bieten. Aber ja.
Ich glaube,
wir werden uns am Schluss ja auch noch mal etwas mehr damit beschäftigen, mit Casey Lynns spirituellen Background.
Oh Gott, ja.
Freut euch darauf.
Ich kriege jetzt schon Schnappatmung.
Gut, dann bevor Annika Schnappatmung in eine Panikattacke mündet und sie durch meine Stimme penetriert, wieder in ihr irdisches Dasein geführt wird, machen wir jetzt einen Cut, danken euch sehr fürs Zuhören. Empfehlt uns gerne weiter, gebt uns eine gute Bewertung oder keine Bewertung und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn, jetzt muss ich kurz überlegen, was dann passiert als kleine,
es gibt mehr Sexiness.
Ja, das haben wir letztes Mal auch schon versprochen und nicht wirklich geliefert, aber diesmal.
Ja, aber es gab ein bisschen Dry Humping und es gab Wet Panties.
Ja, ja.
Ne? Also das wollen wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Aber ich sage mal so, die Sexiness eskaliert, langsam aber sicher.
Und dann immer und immer wieder. Und wir werden kein Mal auslassen.
Und ihr könnt raten, wer den Satz Guys don't have boobs sagt.
Feminist Shelf Control ist eine Produktion von Annika Brockschmidt und mir, Rebecca Entler. Musik von Andrew Kohlberg, Sexy Voice Benny Weber. Folgt uns auf Instagram unter Feminist Shelf Control, wo wir zusätzliche Unterrichtsmaterialien anbieten. Bis zum nächsten Mal. Feminist Shelf Control.